ARD Sounds.
Katharina Reiche ist die beste Lobbyistin, die die Gaslobby in Deutschland jemals hatte. Aber damit gehört man nicht ins Wirtschaftsministerium.
Klimaaktivisten und Grünen-Politikerinnen wie Ricarda Lang, gerade in einem Instagram-Video von ihr gehört, haben ein neues Feindbild. Katharina Reiche oder Gaskati, wie manche sie nennen. Auch Bürgerinnen und Bürger gehen gegen die Energiepolitik der CDU-Ministerin auf die Straße. Rund 15.000 Menschen waren es Mitte April allein in Hamburg bei einer Demo unter dem Motto "Erneuerbare Energien verteidigen".
Weil wir haben so viel versucht zu erreichen schon und jetzt wird alles rückgängig gemacht, werden neue Gaskraftwerke gebaut werden.
Also mir ist der Kragen geplatzt. Ich mag mich nicht so gern veräppelt fühlen.
Ich bin wirklich sehr wütend und ich bin entsetzt, weil ich habe 2 Kinder und ich weiß nicht, wo das hingehen soll.
Auch einige Wissenschaftler zeigen sich besorgt angesichts gleich mehrerer Gesetzesentwürfe der Wirtschaftsministerin. Die Ökonomin und Energieexpertin Claudia Kempfert hat uns gesagt:
Ich befürchte, dass die Pläne von Energieministerin Reiche die Energiewende eher ausbremsen könnten. Wer beim EEG Unsicherheiten schafft, den Ausbau von Wind und Solar eher begrenzen will und gleichzeitig neue fossile Gaskraftwerke priorisiert, der sendet das völlig falsche Signal. Wir brauchen jetzt mehr Tempo bei den Erneuerbaren und nicht eine Rolle rückwärts in neue fossile Abhängigkeiten hinein.
Was ist dran an den Vorwürfen? Wie gefährlich sind die Pläne von Katharina Reiche tatsächlich für die Energiewende in Deutschland? Dieser Frage wollen wir hier heute auf den Grund gehen und weil die Analyse recht komplex ist, treten wir dazu heute sozusagen als Doppelspitze an. Ich bin Susanne Tappe und mit mir im Studio ist mein Kollege Arne Schulz. Den kennt ihr auch schon, auch als Host dieses Podcasts. Hallo Arne.
Hallo.
Das ARD Klima-Update.
Damit herzlich willkommen. Eine neue Folge unseres Podcasts gibt es jeden zweiten Mittwoch in unserer App ARD Sounds und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Arne, was Katharina Reiche will, das hat sie von Anfang an gesagt, zum Beispiel hier in ihrer ersten Rede im Bundestag vor gut einem Jahr.
Wir werden unsere Energiepolitik einem Realitätscheck unterziehen und auf dieser Basis die Bedarfe für erneuerbare Energien, für gesicherte Leistung und den dann folgenden Netzausbau neu ermitteln. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit müssen wieder ins Zentrum unseres politischen Handelns rücken.
Ja, genau. Das ist das, was sie immer wieder sagt. Klimaschutz ja, aber nicht zu jedem Preis. Die Kosten müssen runter, die Energieversorgung muss sichergestellt sein. Ich glaube, das sind auch Sachen, auf die können wir uns eigentlich alle einigen. Die Frage ist dann nur, was heißt das im Detail? Und da bringt eben Katharina Reiche Leute ziemlich auf die Palme. Die Debatte, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist mittlerweile total polarisiert, hitzig. Da gibt es die einen, die sagen, endlich schaut mal jemand stärker auf die Kosten, auf die Folgen für die Wirtschaft. Und die anderen, ja, die sind so empört, dass sie eben auf Demonstrationen gehen gegen Reiches Politik.
Ja, und genau wegen dieser Polarisierung, dieser aufgeheizten Stimmung wollen wir hier ja jetzt auch mal in Ruhe auf die Details schauen. Und genau das machen wir jetzt. Klammern wir mal das Gebäudemodernisierungsgesetz aus, denn damit haben wir uns ja in der Folge Mitte März schon ausführlich beschäftigt. Wenn ich es richtig überblicke, Arne, dann geht es daneben doch vor allem um 3 zentrale Streitfragen, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Es gibt ja verschiedene Gesetzesentwürfe dazu. Die Pläne sind unterschiedlich weit. Es ist auch noch nichts in Kraft. Deswegen werden wir das wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch immer wieder in den Nachrichten haben, diese einzelnen Themen. Ich würde sagen, Streitfrage 1, das ist eben der Bau neuer Gaskraftwerke, der jetzt geplant ist. Streitfrage 2, die staatliche Förderung für private Solaranlagen, die gestrichen werden soll. Und Streitfrage 3, da geht es um den Netzausbau und um Vorwürfe von Kritikern, dass Reiche mit neuen Regeln da die Energiewende abwirkt.
Lass uns mit dem absoluten Reizthema für Klimaschützerinnen und Klimaschützer starten, den Gaskraftwerken. Ich übernehme mal deren Position und muss dann leider sagen, Arne, wie kann man denn im Jahr 2026 inmitten einer Klimakrise und einer Versorgungskrise bei Öl und Erdgas auf die Idee kommen, neue fossile Kraftwerke zu bauen?
Genau, also auf den ersten Blick klingt das wie so ein Widerspruch, ne? Das sollen ja Reserven sein für sogenannte Dunkelflauten. Und ich glaube, eine Sache sollte man direkt vorweg sagen, weil man das dann vielleicht schon direkt ein bisschen anders einordnet. Auch der vorige Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der hatte das ja vor. Letztlich hat das, würde ich sagen, mit dem Erfolg der Energiewende zu tun. Wir kriegen ja immer mehr Strom aus Erneuerbaren, die ins Netz kommen. Der Anteil am Stromverbrauch ist auf 55% gestiegen im vergangenen Jahr. Jetzt gibt es aber einige wenige wenige Zeiten, da ist keine Sonne am Himmel und es ist fast windstill. Und dafür braucht man im Stromsystem in Zukunft eben Reserven, auch Backups genannt. Auch heute braucht man die teilweise schon. Das ist unter Experten eigentlich unumstritten. Sonne und Wind liefern einfach nicht so konstant Strom, wie das früher die vielen Kohle- oder vielleicht sogar auch Atomkraftwerke getan haben. Was aber umstritten ist, das ist eben, was genau die Lösung für solche Zeiten sein soll, was genau wir da als Backup eigentlich brauchen.
Du hast jetzt von wenigen Zeiten gesprochen, in denen es eben Probleme geben kann. Was heißt denn das konkret?
Das heißt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die allermeisten Tage im Jahr, da ergänzen sich Wind und Sonne super. Also im Winter zum Beispiel, wenn wenig Solarstrom da ist, dafür ist es da meistens windiger und dadurch hat man dann mehr Windstrom. Es gibt so eine ziemlich aktuelle Analyse der staatlichen KfW-Bank, die sagen, im Schnitt sind nur 15 Tage im Jahr überhaupt ungünstige Bedingungen für Wind und Sonne gleichzeitig. Und echte Notfälle, also sogenannte Dunkelflauten, die sind noch viel seltener, sagt Professor Aaron Pratignio von der Technischen Hochschule in Aachen.
Wir haben das mal quantitativ ausgewertet und haben unterschiedliche Wetterausprägungen uns angeschaut aus 30 Jahren und sehen da, dass wir ungefähr in 10 Fällen über diese 30 Jahre diese Dunkelflauten sehen, also Zeiten, wo dann zusätzliche Kapazität einspringen muss, die über einen Zeitraum von 10 Stunden oder länger Leistung bereitstellen muss. Vielleicht alle 3 Jahre kommt das mal vor, sage ich jetzt mal. Ne?
Jetzt ist so ein bisschen blöd, dass dieser Begriff Dunkelflaute gar nicht so exakt definiert ist. Und deswegen gibt es auch manche Berechnungen, die zu etwas anderen Ergebnissen kommen, auch etwas häufiger solche kritischen Momente sehen. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, das ist wirklich sehr selten. Aber der Anteil des Ökostroms im Netz, der soll ja weiter wachsen. Wir haben so eine Zielmarke für 2030. 80%, da wollen wir dann schon sein. Und danach wollen wir eben in den Jahren danach immer mehr Kohlekraftwerke auch noch abschalten. Und deswegen ist es wichtig, sich um diese Engpässe, die da drohen, zu kümmern. Wir brauchen ausreichend Reserve, ein Backup. Und reiches Backup, zumindest jetzt im ersten Schritt, sind eben neue Gaskraftwerke. Die sollen staatlich gefördert werden. Das ist jetzt geplant, so Ausschreibungen zu machen für Kapazitäten mit grob 10 Gigawatt Leistung. Wenn man das so umrechnet, das wären vielleicht so grob 10 bis 20 Gaskraftwerke. Und da sagen Klimaschützer eben, wenn sie diese Zahlen hören, geht's noch? Wir haben gerade den Iran-Krieg. Wir sehen doch gerade noch mal, wie gefährlich diese Abhängigkeiten von fossiler Energie sind. Gleichzeitig ist das total schädlich fürs Klima, weil wir verbrennen ja da Erdgas.
Und Klimaschützer sagen auch, Katharina Reiche sei von vornherein nicht offen gewesen für andere Lösungen. Das Handelsblatt und der Spiegel haben nämlich berichtet, ihr Ministerium habe die Energieerzeuger RWE und EnBW um Argumente gebeten, warum es eben für solche Dunkelflauten Gaskraftwerke brauche. Ein mindestens fragwürdiges Vorgehen, schließlich verdienen EnBW und RWE mit Gaskraftwerken selbst Geld.
Ja, genau, verdienen die. Der Fairness halber würde ich immer dazu sagen, die verdienen gleichzeitig auch Geld mit Windparks, mit Batteriespeichern, anderen grünen Lösungen. Ne? Also das sollte man schon dazu sagen. Erstmal ist es ja grundsätzlich total okay, sich Meinungen einzuholen von Leuten, die damit zu tun haben, mit dem, was man da machen will. Es ist sinnvoll, es ist wichtig, dann nur natürlich sich ein umfassendes Meinungsbild zu besorgen. Aber große Batteriespeicherbetreiber, die eben auch helfen wollen in sogenannten Dunkelflauten, die sind eben Medienberichten zufolge nicht um Argumente gebeten worden. Und das erweckt dann eben zumindest den Eindruck, dass hier eben gezielt und einseitig vorgegangen wird.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum diese Affäre auf jeden Fall für einen Sturm der Entrüstung gesorgt hat. Also lass uns doch direkt das mal nachholen und auf diese mögliche Alternative zum Erdgas schauen. Was ist denn mit großen Batteriespeichern als Backup?
Ja, zu denen kann man sagen, dass die Kosten für Batterien extrem gesunken sind. Projekte schießen, man könnte schon fast sagen, wie Pilze aus dem Boden in letzter Zeit. Also das Ausbautempo hat sich fast vervierfacht innerhalb eines Jahres.
Wahnsinn.
Und das Tolle an denen ist eben, die können Energie einspeichern, wenn gerade viel davon vorhanden ist. Und dann können sie es ans Netz zurückgeben, wenn wir Engpässe haben, weil gerade wenig Sonne und Wind da sind oder weil vielleicht auch die Nachfrage nach Strom in bestimmten Momenten besonders hoch ist. Es ist auch toll, dass es da Geschäftsmodelle schon heute gibt, die eigentlich ohne Förderung auskommen. Mhm. Es ist auch super an solchen Batterien. Das heißt, wir brauchen die unbedingt, die sind super nützlich. Eine andere Frage ist aber, helfen die uns auch im Extremfall, also was Aaron Pratignio vorhin beschrieben hat, in diesen sehr seltenen Dunkelflauten von mehr als 10 Stunden oder sogar mehreren Tagen. Und da ist die Bewertung dann ein bisschen schwieriger.
Ja, insofern schwierig, als dass die meisten der aktuellen Speicher nach 2, 4 oder sagen wir mal 8 Stunden komplett leer sind. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Technik. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und damit kann man eben kurze Engpässe sehr gut abpuffern. Aber bei diesen seltenen, wirklich langen Engpässen, da kommen die Batteriespeicher zumindest aktuell noch an ihre Grenzen. Jetzt haben wir aber gesagt, das kommt so alle 3 Jahre mal vor. Ist trotzdem nötig, dass wir uns dann da Gaskraftwerke hinstellen?
Naja, Felix Mattes vom Öko-Institut sagt, wir wollen beim Strom eigentlich ein extrem hohes Sicherheitsniveau und wir wollen eben diese seltenen Fälle auch unbedingt absichern.
Wir haben andere Sektoren, wo wir die Frage der Versorgungssicherheit anders beantworten. Also im Telefonnetz geht keiner davon aus, dass man zu Silvester 0 Uhr eine SMS verschicken kann. Da akzeptieren wir, dass Versorgungssicherheit eingeschränkt ist. Wir akzeptieren das im Stromsektor nicht. Und deswegen muss man sich diesen komplizierten Fragen widmen.
Jetzt ist es so, dass Batterien schon auch für längere Dunkelflauten einen Beitrag leisten können, die abzufedern. Aber Stand heute können die halt nicht in die alleinige Verantwortung für sowas, sagt Mattes. Und wichtig, laut ihm auch, wir werden in Zukunft noch viel mehr Backups brauchen als das, was Reiche jetzt plant. Das heißt also, diese aktuellen Pläne, die sind eigentlich nur ein erster Schritt. Und deshalb sagt er zumindest,
letztendlich brauchen wir so ein paar Gaskraftwerke und mit diesen 10 Gigawatt oder wenn es jetzt 12, 14, 15 werden, machen wir keinen Fehler.
Es ist auch so, dass Mattes schon auch Unterstützung kriegt für diese Position, zum Beispiel auch vom Science Media Center. Das ist so eine Organisation, die wissenschaftliche Erkenntnisse für die Öffentlichkeit aufbereiten. Und die haben so eine eigene Modellrechnung erstellt und haben geguckt, könnte man denn nicht auch diese Versorgungslücke in einigen Jahren schließen, wenn man gar keine Gaskraftwerke jetzt zubauen würde. Und das Ergebnis war bei denen zumindest, selbst im optimistischsten Szenario, wenn wir also einen total starken Zubau an Batteriespeichern jetzt hätten und wenn wir gleichzeitig eben auch eine Situation hätten, wo wir gar nicht so viele Wärmepumpen und E-Autos zubauen und deswegen der Strombedarf gar nicht so stark steigt. Selbst wenn man das alles annimmt, dann bliebe da laut denen immer noch eine Lücke und deswegen erscheint denen zumindest auch der Bau von Gaskraftwerken in der jetzt geplanten Größenordnung ganz sinnvoll.
Jetzt nehme ich aber an, die Betreiber von Batteriespeichern, die sagen wahrscheinlich was anderes, oder?
Ja, interessanterweise sagen die das auch nicht anders. Also Georg Gallmetzer vom Bundesverband Energiespeichersysteme, den habe ich gehört in einem Batterie-Podcast mit dem Titel Geladen. Da hat er gerade das hier gesagt.
Da bin ich selber Verbraucher und hätte auch gerne in der Dunkelflaute, dass die Lichter nicht ausgehen. Ich glaube, die ersten 10 GW braucht man.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, dass das alles stimmt. Ich finde, das klingt jetzt in der Masse der Stimmen doch recht überzeugend. Aber selbst wenn dann diese Gaskraftwerke wirklich nur im Notfall angeworfen würden und irgendwann auch auf grünen Wasserstoff umgerüstet, das ist ja auch noch eine Herausforderung, hört dazu gerne nochmal rein in unsere vorherige Folge. Aber selbst dann bleibt bei vielen der Eindruck, dass Katharina Reiche einfach Gas gut findet. Sie wollte ursprünglich ja sogar doppelt so viele Gaskraftwerke bauen. Die EU hat dem allerdings dann einen Riegel vorgeschoben und hat auf Technologieoffenheit gepocht. Und gleichzeitig lese ich, dass Katharina Reiche Geld sparen will, indem deutsche Firmen langfristige Gasverträge mit Saudi-Arabien, Aserbaidschan und Algerien schließen sollen. Das klingt für mich schon so, als würde da gerade eine fossile Abhängigkeit, na sagen wir mal, zementiert.
Ja, ich finde, dass das total berechtigt ist, ne, wenn man diese Gefahr sieht für die Energiewende und den Klimaschutz. Und deswegen gibt es natürlich auch die anderen Stimmen, zum Beispiel die Energieökonomin Claudia Kempfert, die sagen, bitte nicht jetzt so stark auf Erdgas setzen. Wir müssen einfach gucken, wie wir das anders hinkriegen. Was sehr viele Expertinnen und Experten auch fordern, ist, dass man zumindest bei den weiteren Backup-Plänen, ich hatte ja gesagt, das soll jetzt nur der erste Schritt sein, dass man da viel technologieoffener rangeht, dass man also den Batteriespeichern auch wirklich mal eine echte Chance gibt. Das ist nämlich jetzt eben nicht so. Und dass man auch andere Lösungen noch mal mehr pusht. Also zum Beispiel, dass wir auch viel stärker darauf setzen, vielleicht den Stromverbrauch zu steuern in so einer Dunkelflaute. Dass man also sagt, man schafft irgendwie Anreize, damit die Leute in solchen Momenten weniger Strom nutzen. Da ist ganz viel möglich durch Digitalisierung. Sowas muss dann halt sehr automatisiert ablaufen. Das Problem, auch da hängen wir im Moment Jahre hinterher im europäischen Vergleich. Also vieles ist möglich. Deshalb finde ich auch dieser Vorwurf, ne, dass sie einseitig auf Gas setzt, der ist jetzt nicht im luftleeren Raum entstanden. Reiche kann ja jetzt bei den weiteren Backup-Plänen einfach das Gegenteil beweisen.
Kommen wir zur zweiten Streitfrage. Da geht es um Solaranlagen. Wenn ich eine Photovoltaikanlage zu Hause auf dem Dach habe und ich speise den Strom, den ich nicht selbst verbrauchen kann, ins Netz ein, dann bekomme ich dafür zurzeit noch eine feste Vergütung pro Kilowattstunde. Und die will die Bundeswirtschaftsministerin jetzt für neue Anlagen streichen. Warum?
Ja, ich würde auch sagen, weil sie einfach Kosten sparen will. Die Ministerin sagt das selbst so.
Wer sich heutzutage eine Solaranlage aufs Haus schraubt, braucht vielleicht nicht mehr zwingend eine Förderung. Das ist jetzt schon wirtschaftlich und kosteneffizient.
Naja, und wenn man jetzt eben diese Förderung streicht, dann spart ja die Allgemeinheit Geld und das ist einfach da der Ansatz.
Aber wie viel ließe sich da denn sparen?
Das ist gar nicht so leicht abzuschätzen. Also insgesamt für die Einspeisung von Strom für erneuerbare Energienanlagen, da wurden zuletzt Vergütungen von mehr als 16 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt gezahlt. Davon allerdings jetzt nur ein Teil für private Photovoltaikanlagen. Und dann ist es ja auch noch so, dass dieser Förderstopp eben nur neue Anlagen betreffen würde, neue private Anlagen. Das heißt, der kurzfristige Spareffekt, der würde ich sagen, ist wohl eher gering. Aber das wird natürlich helfen, die staatliche Förderung langfristig Richtung Null zu drücken, weil das ist so, dass solche Anlagen immer nur für einen bestimmten Zeitraum überhaupt gefördert werden. Und dann fallen die eben nach und nach aus dieser Förderung raus. Und das könnte man natürlich jetzt damit schon beschleunigen.
Und wie großzügig ist die Förderung im Moment noch?
Die ist längst nicht mehr so hoch wie früher. Ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt. Also früher war es ja so, da waren Solarmodule noch viel teurer, ne? Also die hätte sich eigentlich niemand aufs Dach gepackt, überspitzt gesagt. Und der Staat wollte eben die Energiewende mit Bürgerbeteiligung, der wollte dafür Anreize schaffen. Und deswegen hat er gesagt, jede Kilowattstunde Strom, die du einspeist, da kriegst du Geld, diese sogenannte EEG-Vergütung. Und wer vor mehr als 20 Jahren so eine Photovoltaikanlage ans Netz gebracht hat, der damals mehr als 57 Cent pro Kilowattstunde gekriegt. Das war irre hoch.
Okay, also das ist wirklich krass, denn jetzt mal so aus der heutigen Sicht zum Vergleich. Aktuell kriege ich als Neukunde gerade Verträge, wo ich für Strom aus dem Netz 25 Cent bezahle. Da ist es dann natürlich eine Hausnummer oder wäre eine Hausnummer, wenn die, die einspeisen, 57 Cent bekommen, ne?
Nur ist es eben auch so schon immer der Plan gewesen, dass man diese Förderung, diese damals so hoch war, eben schrittweise absenkt, bis man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo diese Solaranlagen einfach am Markt bestehen können. Die Solartechnologie ist immer besser geworden, ist immer günstiger geworden und das sieht man auch an dieser Förderung. Also mittlerweile bekommt man eine Einspeisevergütung für so kleinere Anlagen, je nachdem auch, wie genau man dann einspeist, aber in vielen Fällen so knapp unter 8 Cent pro Kilowattstunde, also viel, viel weniger. Bislang war nur eben diese Strategie, wir schmelzen das langsam und schrittweise ab, relativ maßvoll und im Vergleich dazu ist jetzt Reiches Ansatz halt eher radikal.
Ja, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass wir ja immer noch Ziele haben. Also wir hatten jetzt mehrere Jahre einen Boom bei Solarenergie, ja. Aber um die Klimaziele zu erreichen, müsste der Ausbau ja jetzt trotzdem nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Und ausgerechnet jetzt will Katharina Reiche die Bedingungen verschlechtern. Oder hat sie recht? Und eine Photovoltaikanlage, das rechnet sich so oder so wirtschaftlich ohne Förderung und ist attraktiv genug, damit die Leute das machen.
Naja, zumindest hat sie jetzt nicht so komplett Unrecht, würde ich sagen. Also wir haben selbst eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unseres Mehrfamilienhauses seit ein paar Jahren. Und das Erste, was man da immer lernt, ist, der Königsweg ist nicht die Förderung, sondern möglichst viel selbst zu verbrauchen. Das lohnt sich einfach viel mehr, weil man dann ja weniger teuren Strom aus dem Netz beziehen muss. Wir haben das auch mal für uns durchgerechnet. Auch wir könnten diese Solaranlage im Prinzip ohne Förderung betreiben. Aber das würde dann eben ein paar Jahre länger dauern, bis man das investierte Geld sozusagen wieder raus hat und dann anfängt, Gewinne zu machen. Und das dürfte für viele so sein, sagen Experten. Und trotzdem, auch wenn es nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, was Reiche da sagt, glaube ich, dass es der Energiewende schaden würde, weil Leute müssten dann eben viel genauer rechnen und es würde auch eben eine große Unsicherheit reinkommen. Also ich hatte ja gesagt, viel Eigenverbrauch lohnt sich. Das heißt, eine Solaranlage mit der Wärmepumpe zu kombinieren zum Beispiel ist super. Aber dadurch hat man natürlich nochmal viel höhere Investitionen. Und ich habe darüber mit Carsten Körnig gesprochen, der ist Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Solarwirtschaft. Und der sagt, bei so hohen Summen, die man da investieren muss als Hausbesitzer, da hat man auch die Erwartung, dass sich das auf jeden Fall rechnet.
Das ist die Erwartungshaltung. Die kann man ganz genau abfragen, auch in Repräsentativbefragungen von Immobilienbesitzern. Das haben wir getan. Und daraus wissen wir, dass die Menschen schon wollen, dass sich das in der Regel binnen 10, 15 Jahren spätestens auch rechnet. Aber es ist eben so, und das kann man auch nachrechnen leicht, dass die Rentabilität sich deutlich verschlechtert, wenn diese Förderung gänzlich entfallen würde.
Also wenige Leute machen das aus purem Idealismus so, sondern die wollen damit Geld verdienen und diese Eindeutigkeit, jo, das lohnt sich für mich, die könnte halt jetzt bald dann weg sein. Jetzt soll die Förderung zwar ersetzt werden durch eine sogenannte Direktvermarktung, also so ein Dienstleister würde mir den Strom, den ich ins Netz einspeise, dann abkaufen möglicherweise. Die würden das dann an der Börse weiterverkaufen. Aber der Markt dafür ist noch im Aufbau und laut vielen Forschern sind dann da auch viel niedrigere Erlöse zu erwarten.
Okay, also ich fasse mal zusammen. Letztlich kann man sagen, klar, die Förderung muss perspektivisch irgendwann weg. Aber diese abrupte Streichung, die könnte jetzt viele Hausbesitzer verunsichern und tatsächlich davon abhalten, die Investitionen zu tätigen.
Ja, würde ich so sagen. Und vielleicht noch ein letzter wichtiger Punkt zu diesem Thema. Es gibt auch Änderungen für Gewerbebetriebe, die da geplant sind. Ne? Also Experten sehen eben besonders viel Potenzial auch beim weiteren Ausbau auf so Gewerbedächern. Aber auch da sind eben die Pläne, dass in der Tendenz die Einspeisung da schlechter vergütet wird. Nehmen wir mal so eine Logistikhalle zum Beispiel. Solche Projekte, die werden ja größtenteils mit Krediten von Banken finanziert. Und gerade da ist eine feste Vergütung unheimlich wichtig, weil die Bank dann damit rechnen kann und kalkulieren kann, wie sind denn die Kreditrisiken. Ich habe mit Leuten bei Banken gesprochen, die sagen, das kann wirklich dazu führen, dass wir manche Projekte nicht mehr finanzieren oder dass wir höhere Zinsen verlangen oder dass wir sagen, du kriegst weniger Kreditsumme, mehr ist einfach nicht drin. Das wird jetzt die Energiewende nicht komplett abwürgen, denke ich, aber das kann die schon belasten.
Das ARD Klima-Update.
Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen. Bei der Problemanalyse, da kann man unserer Energieministerin nicht so viel vorwerfen. Sie benennt kritische Punkte bei der Energiewende, die auch die meisten Experten und Leute aus der Branche sehen. Der Streit entsteht eher bei der Frage, wie Reiche diese Probleme lösen will. Und das gilt genauso auch für das Thema Netzausbau, unsere dritte Streitfrage. Reiche will sich um Engpässe im Netz kümmern. Das ist ein reales Problem, wo man ran muss. Aber im Ergebnis, sagen ihre Kritiker, würge sie damit die Energiewende ab. Logische erste Frage an dich, Arne. Wo stehen wir denn gerade beim Netzausbau?
Ja, ich glaube, das hat ja vermutlich jeder schon gehört. Im Norden stehen sehr viele Windräder, da ist sehr viel Stromerzeugung. Die Industrie ist aber zu großen Teilen auch im Süden. Da gibt es große Stromabnehmer. Und diese Stromautobahnen, die wir haben, die haben eben Probleme, alles vom Norden in den Süden zu kriegen. Das ist seit Ewigkeiten klar. Man muss das Netz verstärken. Es müssen neue Trassen gebaut werden. Aber es geht eben zu langsam voran. Professor Andreas Löschel, der ist Ökonom an der Ruhr-Uni Bochum, ist auch Leitautor im Weltklimarat, der fasst die Problematik so zusammen.
Die Netze haben nicht Schritt gehalten mit der Dynamik bei den Erneuerbaren und wir haben eigentlich immer neue Projekte dazu bekommen und hinken strukturell immer hinterher.
Ein ganz großes Problem, das war auch lange die Bürokratie bei den Genehmigungen. Also da hat es teilweise irre lange gedauert. Da gab es jetzt aber wirklich immense Fortschritte in den vergangenen Jahren. Die Bundesnetzagentur genehmigt mittlerweile so viele Leitungen pro Jahr wie nie. Mehrere große Stromautobahnen, die ausgebaut werden sollen, da sind die Pläne komplett freigegeben. Aber es gibt eben nicht nur die ganz großen Stromtrassen, die sogenannten Übertragungsnetze. Es gibt auch die Verteilnetze, das sind sozusagen die Nebenstraßen. Und auch da muss viel mehr ausgebaut werden, weil wir bauen ja immer mehr Solaranlagen auf Dächern dazu, immer mehr Leute schaffen sich Wärmepumpen an, E-Autos und auch auf diesen Nebenstraßen ist deswegen mittlerweile viel mehr Strom unterwegs.
Man geht davon aus, dass Investitionsvolumen sich hier verdoppeln müssen in den nächsten Jahren, um die Verteilnetze nach vorne zu bringen. Also große Herausforderungen bei den Netzen in der Infrastruktur.
Die Folge ist, dass das bestehende Netz regelmäßig überlastet ist. Und dann müssen die Netzbetreiber eingreifen und zum Beispiel Windkraft- oder Solaranlagen runterregeln. Also dafür sorgen, dass die vorübergehend nicht mehr so viel Strom einspeisen. Jetzt sagt Reiche, da wo eh schon ganz viel grüner Strom produziert wird, da sollen neue Anlagen nicht mehr wie bisher mit Vorrang ans Netz angeschlossen werden. Ob das gut oder schlecht ist, sagt Andreas Löschel, das hängt stark vom Einzelfall ab. Da muss man sich jede Region einzeln angucken. Aber das ist nicht Reiches einzige Idee, sondern wenn im Moment ein Solarpark abgeriegelt wird, weil das Netz überlastet ist, dann werden die Betreiber der Anlagen für diesen Produktionsausfall entschädigt. Und dieses Geld möchte die Ministerin bei neuen Anlagen jetzt einsparen und das könnte ziemlich heftige Folgen haben. Anne, schauen wir uns das näher an. Wie soll das konkret funktionieren?
Also dafür gibt es so ein technisches Wort, das nenne ich jetzt einfach mal, weil das fällt ja sehr oft in der Debatte. Das heißt Redispatch-Vorbehalt. Und salopp gesagt geht es eben genau darum, da wo es öfter zu Engpässen im Netz kommt, da soll es eben für neue Anlagen keine Entschädigung mehr geben. Und jetzt ist es natürlich so, es macht wenig Sinn, da eine Regel für ganz Deutschland einzuführen, weil natürlich gibt es nicht überall gleich viele Engpässe. Deshalb will Reiche sogenannte kapazitätslimitierte Netzgebiete festlegen lassen. Also einfach Gegenden, ne, wo es oft zu Engpässen kommt. Da ist dann eine Zahl wichtig, die muss man sich unbedingt merken. Das soll überall da sein, wo mehr als 3% des möglichen Stroms nicht ins Netz kann. Es ist jetzt nicht so, dass man in diesen Gegenden dann keine neuen Windräder oder Solarparks mehr bauen darf. Aber falls die dann abgeregelt werden, dann gibt es eben bis zu 10 Jahre lang keine Entschädigung.
Auch das kann ja auf dem ersten Blick keine dumme Idee sein, ja, weil die Idee ist wahrscheinlich eine Lenkungswirkung. Natürlich wäre es gut, wenn wir die erneuerbaren Energien vor allem in den Gegenden ausbauen, wo das Netz noch Kapazitäten hat und nicht dahin, wo es schon überlastet ist. Mit dieser neuen Regel könnte man wahrscheinlich Investitionen entsprechend lenken, oder? Das könnte doch funktionieren?
Genau, also im Prinzip ja. Aber so wie es aktuell geplant ist, da könnte es eben extreme Nebenwirkungen haben und im schlimmsten Fall große Teile des Ausbaus lahmlegen.
Warum?
Weil, ich habe ja gesagt, es gibt diese 3%-Schwelle. Wenn da mehr ist und es muss abgeregelt werden, dann ist das eben so ein Engpassgebiet. Und diese 3%-Schwelle, die ist total streng. Also wir müssen uns klar machen, trotz der Probleme beim Netzausbau kriegen wir im Moment noch fast alles an Stromerzeugung von Erneuerbaren durchs Netz. Auf ganz Deutschland gesehen wird im Moment 3,5% abgeregelt. Jetzt ist das aber natürlich ungleich verteilt in Deutschland und da gibt es Analysen, die zeigen, weite Teile Deutschlands wären tatsächlich betroffen, wenn diese Regel so käme. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein fast 80% der Gemeinden, die dann in so einem Engpassgebiet lägen. Aber auch, wo man es vielleicht nicht so vermutet, Teile von Bayern, da könnte es auch einen Großteil der Gemeinden treffen.
Wegen Solar.
Wegen Solar vor allem. Genau, diese Analysen wurden berechnet anhand des Vorjahrs, wo eher wenig Windstrom war. Also das heißt, in normalen Jahren könnte das sogar noch krasser sein, als die es berechnet haben. Und deswegen hätte das halt enorme Auswirkungen. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum diese Regel wirklich streng ist. Und die ist, dass Stromnetze eigentlich fast nie bis ans absolute Limit ausgebaut werden. Also wenn jetzt ein Netzbetreiber garantieren würde, dass er wirklich jede Kilowattstunde zu jedem Zeitpunkt durchs Netz kriegt, dann müsste man das Netz so stark ausbauen, dass die Kosten so explodieren würden. Das macht einfach keiner. Das
steht nicht im Verhältnis.
Ist einfach nicht verhältnismäßig. Und deswegen sagen Netzplaner oft, wenn wir nur 3% abregeln müssen, dann ist das eigentlich ganz gut. Dann kann man es fast so lassen. Und für Reiche ist jetzt aber genau diese 3%-Schwelle offenbar ein Riesenproblem. Und das ist einfach nicht stimmig. Das ist super streng. Und deswegen könnte es eben so große Auswirkungen haben.
Okay, also ich verstehe dich so, dass es einfach in wahnsinnig vielen Fällen zur Anwendung käme und zwar in übertrieben vielen Fällen. Ich fasse mal stark zusammen. Aber wie wichtig sind denn diese Entschädigungszahlungen überhaupt für einen Solar- oder Windparkbetreiber? Das klingt ja nicht so, als wäre das so viel, wo das dann tatsächlich eintritt. Könnte der auf dieses Geld nicht vielleicht verzichten?
Du meinst so, weil es eh nur ein paar Prozent Abregelung sind,
genau.
Dann kann man ja auch vielleicht drauf verzichten. Ja, das ist leider nicht so, dass man da so easy drauf verzichten kann, weil solche Projekte, die werden ja bei Firmen nicht aus der Kaffeekasse gezahlt, sondern ein Großteil der Investitionen wird finanziert über Banken. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die solche Kredite vergeben. Und da hat mir zum Beispiel der Banker von so einem mittelgroßen Geldhaus gesagt, wenn das so kommt, das ist bei uns eigentlich Sense. Also mindestens mal muss dann der Projektierer viel mehr eigenes Geld mitbringen als bislang. Und teilweise werden wir das gar nicht mehr finanzieren.
Das ist eine heftige Aussage. Wie kommt er dazu? Hat er dir erklärt?
Ja, also weil das nicht kalkulierbar ist. Das ist einfach der Grund. Es geht ja teils um 10 Jahre, wo man dann keine Entschädigung kriegen würde. Und jetzt kann aber niemand präzise vorhersagen, wie sich so ein Engpass entwickelt. Also wie schnell wird dann der Netzbetreiber tatsächlich das Netz ausbauen in dieser Zeit? Und wie viel Prozent genau der Energie wird denn dann abgeregelt? Das können ja deutlich mehr als 3% auch sein. Und dazu kommt noch, der Netzbetreiber, der hat ja eigentlich einen Anreiz, wenn so ein Engpass auftritt, dass er dann zuerst die neuen Projekte abregelt, weil für die muss er halt kein Geld zahlen. Und die alten lässt er dann vielleicht so lange wie möglich am Netz, weil bei denen würde dann ja Entschädigung fällig. Also das ist nochmal so ein schlechter Anreiz und in der Summe großes Problem, das überhaupt zu kalkulieren. Deswegen für Banken eigentlich der Horror.
Das heißt ja, das ist ein echter Hammer, was die Energieministerin hier plant. Und auch wenn der Koalitionspartner, die SPD, ja mittlerweile größere Bedenken zu haben scheint und wohl nicht alles durchwinken wird, dass Reiche jetzt da nochmal richtig rangeht und nochmal die Pläne richtig ändert, das können wir aber nicht so wirklich hoffen, oder?
Also würde ich auch nicht so sehen. Ich glaube nicht, dass die das komplett über den Haufen wirft. Aber Energieökonom Löschel und auch andere Forscher fordern dann, dass es da jetzt nochmal zwingend Änderungen gibt.
Wenn man dann aber an diesem Instrument festhalten möchte, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man versucht, Risiken rauszunehmen für die erneuerbaren Investoren. Denn das wird das große Problem dieses Vorschlags sein. Und Risiken rausnehmen kann man aus meiner Sicht, indem man gut darüber nachdenkt, wie man auch die Netzbetreiber mit in die Pflicht nimmt, dass der Netzausbau tatsächlich weiter vorangeht und indem man ja eine Untergrenze schafft, wie sich diese Belastungen auch ausspielen können für neue Investoren, also etwas Planbarkeit schafft, auch in den Verlusten.
Okay, warte, das sind ja jetzt zwei Ideen in einer Antwort. Also lass uns das nochmal durchgehen. Idee 1, die Netzbetreiber stärker in die Pflicht nehmen und nicht die Kosten für verschleppten Netzausbau komplett auf die Erzeuger von grünem Strom abwälzen, richtig?
Genau, also man kann jetzt den Netzausbau nicht beliebig beschleunigen. Ne? Da gibt es auch Materialengpässe. Es liegt vielleicht auch einfach an den Leuten, die man zur Verfügung hat, um so ein Netz auszubauen. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass wenn der Netzbetreiber keine Entschädigung mehr zahlen muss, dass er dann ja Geld spart und eben weniger Anreiz hat, das Netz auszubauen. Und das ist ja aber eigentlich das wichtigste Ziel überhaupt. Und deswegen macht das eben wenig Sinn, sagt Löschel und sagen auch andere Experten. Das müsste man also irgendwie ändern im Gesetz.
Okay, und wenn man jetzt diese Idee 1 umsetzen würde und das ändern würde, hätten wir noch Problem Nummer 2, nämlich Solar- und Windparkbetreiber hätten immer noch das Problem, dass es sich schlecht kalkulieren lässt, wie viel oder wie wenig Strom sie werden einspeisen können, sprich wie viel sie werden verdienen können. Und das ist der zweite Punkt von Löschel, da will er auch noch mal ran, ne?
Genau, und ich meine, das Erste, was man da möglicherweise tun sollte, ist diese 3%-Schwelle anheben. Also einfach dafür sorgen, dass das erstmal für weniger Gebiete gilt. Ne? Und so. Und wenn man dann unbedingt Geld von Solar- und Windinvestoren eintreiben will an dieser Stelle, dann ist es total wichtig, dass man die Regeln so macht, dass die wenigstens wissen, wie viel Verlust muss ich jetzt hier einkalkulieren in den nächsten Jahren. Wie man das dann macht, das ist eigentlich zweitrangig. Ich sag mal nur einen Lösungsvorschlag, der geht so, man lässt die Entschädigung, wie sie ist, zahlt die weiter, aber man bittet die eben an anderer Stelle zur Kasse und man sagt halt zu so einem Windparkinvestor, pass auf, du willst hier bauen, aber hier sind Engpässe in der Gegend. Wenn du das machst, dann müssen wir ja das Netz noch stärker ausbauen und an diesen Ausbaukosten, da musst du dich bitte beteiligen und zwar mit dieser festen Summe X. So. Und
das klingt ja total logisch. Das klingt ja so, wie wenn ich ein Haus in der Pampa bauen will und ich habe da eine Baugenehmigung, dann kann ich das machen. Aber wenn die Kommune dann für mich eine Straße bauen muss, da Leitungen verlegen, Strom, Wasser, dann muss ich dafür natürlich bezahlen.
Genau, und man könnte die Kosten so hoch machen, wie man halt einfach Einnahmen haben möchte durch diese Regel, wie sie jetzt geplant ist. Aber man müsste gar kein Geld irgendwie dadurch verlieren. Das Einzige wäre, dass der Investor eben vorher genau weiß, was auf ihn zukommt. Dann kann der auch wieder besser zu seinen Banken gehen. Und das wäre wirklich ein großer Fortschritt. Wenn das Gesetz aber so kommt wie jetzt geplant, dann würde ich sagen, ist das eine echt große Gefahr für die Energiewende.
Puh, Anne, wir haben uns ja wirklich bemüht, unvoreingenommen auf die Reformvorschläge von Reiche zu schauen. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, in der Problemanalyse kann man ihr ja selten widersprechen, auch wenn die Erkenntnisse nicht immer neu sind. Aber die Schlüsse, die sie daraus zieht, die Lösung, die sie dafür vorschlägt, die scheinen mir dann doch alles in allem ziemlich verheerend zu sein für die Energiewende, oder?
Ja, ich glaube, dass es wirklich vor allem die Summe ist der Projekte, die hier das Problem ist. Ne? Also Belastung hier, Belastung da und dann insgesamt eben so viel, dass es doch ein heftiger Schlag werden könnte. Und dann ist es eben dazu einfach dieser Gesamteindruck. Also Reiche sagt ja nicht, ja, wir bauen jetzt ein paar Gaskraftwerke, weil wir glauben, dass das leider einfach nötig ist. Und dafür werde ich aber jetzt in den nächsten Jahren Batterien einen Push geben und so weiter, digitalisierte Stromnetze vorantreiben. Das ist nicht, was sie sagt, sondern sie geht einfach immer vor allem auf dieses Kostenargument. Und sie betont zwar, dass sie zu diesen Ausbauzielen für die Energiewende steht, aber dann fehlen mir ehrlich gesagt auch so konkrete Vorschläge, wie sie denn die Energiewende wirklich voranbringen und nicht ausbremsen will. ist übrigens genau das, was auch der Ökonom Andreas Löschel sagt.
Das bringt mich zu eigentlich der grundsätzlichen Frage, man braucht eine gute Vision, wie es eigentlich weitergehen soll in der Energiewende. Und die darf aus meiner Sicht eben keine sein, die alles einstampft, was wir bisher erreicht haben, sondern das, was wir erreicht haben, sinnvoll weiterentwickelt.
Ja, und wenn man so eine Vision hat, sagt er, dann würden ja auch viele Menschen, Hausbesitzer, Investoren, die würden dann ja auch mitmachen.
Ja, zumal die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich ja auch einen schnelleren Ausbau von Windkraft und Solaranlagen wünscht. Das haben gleich mehrere aktuelle Umfragen gezeigt. Und eigentlich hat Reiche doch auch gar keine Wahl. Ich meine, die Ausbauziele, die sind gesetzt, genauso wie die Ziele der Klimaneutralität 2045 für Deutschland und 2050 für die EU.
Ja, wobei ja bei diesen Zielen, ne, also hast du das mitgekriegt, da gab es ja diesen Auftritt, dieses Treffen von ihr mit der Öl- und Gasindustrie. Das war so in amerikanischen Houston, das heißt irgendwie CERAWeek, das findet jedes Jahr statt. Und da hat Reiche sogar das 2050-Ziel offenbar öffentlich in Frage gestellt, hat laut Medienberichten gesagt, da müsste man ja nicht so streng sein, weil so eine Lücke von 5-10%, die wäre vielleicht auch okay. Wir haben das auch nochmal gesucht, ne? Haben jetzt leider keinen Mitschnitt von dieser Rede gefunden, aber einen anderen Mitschnitt von ihr auf dieser Veranstaltung in Houston. Und da erzählt sie, wie auf EU-Ebene sie offenbar Bündnisse versucht zu schmieden gegen Klimapolitik, die eben die Wirtschaft aus ihrer Sicht zu stark belastet.
I formed a coalition between 16 other EU member states, which have still an industrialized coal, like Italy, like Poland, like the Netherlands. And we go for pledges on reforms. We advocate in this group of 16 to change in regulation, CO2 prices, emission trading to lower the burden.
Ja, sie sagte allen Ernstes, dass das Bündnis am CO2-Preis sägt, dem wichtigsten marktwirtschaftlichen Instrument im Kampf gegen die Klimakrise. Also wenn die damit durchkämen, das wäre ja nun wirklich verheerend.
Das könnte dann nochmal starke Folgen auf EU-Ebene haben, genau. Ist vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Folge.
Absolut, ja. Aber soweit ist es ja noch nicht. Reiche bekommt gerade sehr viel Gegenwind, wir haben es gesagt, von demonstrierenden Bürgerinnen und Bürgern, vom Koalitionspartner SPD, aber auch aus der Wirtschaft.
Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir vielleicht nochmal nennen können. Also Kritik kommt sogar von den großen deutschen Energieunternehmen, von denen sie, das hatten wir am Anfang, Argumente für neue Gaskraftwerke wollte. Also NBW und RWE, ne, die finden das auch nicht alles toll, was sie da macht. Der RWE-Chef findet den geplanten Wegfall von Entschädigungen laut einem Bericht des Manager-Magazins absurd, Zitat. Und der Vattenfall-Chef Robert Zurawski sagt, weniger Energiewende würde zu höheren Kosten führen, wegen der dann nötigen Importe von teurer fossiler Energie.
Tja, spätestens das Kostenargument sollte Reiche doch eigentlich zu denken geben. Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten hier heute für etwas Aufklärung sorgen in der hitzigen Debatte, was sich hinter diesen diversen Gesetzesentwürfen im Einzelnen verbirgt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr glaubt, dass andere das auch hören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter, abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und schreibt uns jederzeit Lob, Kritik, Anregungen an klimaupdate@ard.de.
Wir wollen euch auch auf jeden Fall noch auf unseren Newsletter hinweisen. Der ist auch auf jeden Fall lohnenswert, den zu abonnieren. Den gibt es unter mdr.de/klima. Und natürlich haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch.
Der Podcast WDR5, das philosophische Radio, sendet in einer seiner jüngsten Ausgaben live von den Münsteraner Klimatagen. Und da geht es um eine unbequeme Einsicht, nämlich, dass sich viele menschliche Eingriffe in die Natur nicht mehr rückgängig machen lassen. Im Podcast wird darüber diskutiert, warum es wichtig ist, genau das erstmal anzuerkennen und was das für unser Denken und Handeln in der Klimakrise bedeutet. Ihr findet das philosophische Radio jeden Montag neu in der App ARD Sounds und wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link zur Klimafolge packen wir euch auch in unsere Shownotes. Damit tschö und macht es gut.
Tschüss.